Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit André Mumot.
Herzlich willkommen. Eine Comic-Ikone feiert runden Geburtstag. Lucky Luke, der Cowboy, den der belgische Comic-Künstler Morris erfand, wird tatsächlich schon 80 Jahre alt. Zum Jubiläum gibt's eine Hommage, ein neues Abenteuer, in dem trifft er im Wilden Westen auf die Gebrüder Grimm. Wir sprechen gleich über diesen Kulturclash mit dem Zeichner des neuen Bandes, Reinhard Kleist. Außerdem gehen wir ins Gefängnis nach Braunschweig. Da nistet sich nämlich in einer ehemaligen JVA das Festival Theaterformen ein und zeigt Produktionen aus 14 Ländern. Außerdem besuchen wir eine Ausstellung im Tinguely-Museum in Basel. Da geht es um die Frage, wie die Revolutionen des Maschinenzeitalters die Arbeit und damit auch das Leben von Frauen verändert haben. Und die allerneuesten Serien nehmen wir ebenfalls unter die Lupe. In einer davon geht's, wie könnte es anders sein, so kurz vorm Start der WM um Fußball. Das alles heute bei Fazit. Schön, dass Sie mit dabei sind. Wir begegnen jetzt einem Helden, der bei vielen nostalgische Erinnerungen weckt, eine belgische Comic-Ikone, die, alle wissen es, schneller schießt als ihr Schatten.
Seht ihr den einsamen Cowboy weit weg von zu Hause? Das bin ich, Lucky Luke. Und natürlich Jolly, mein treues Pferd. Wir sind unzertrennlich. Ich weiß nicht, warum mich die Leute Lucky nennen. Der Name hängt wie Pech an mir. Aber sie sagen, ich hätte viel Glück.
Lucky Luke hier in der Zeichentrick-Serienversion. Erfunden hat den lässigsten Cowboy aller Zeiten der Zeichner und Autor Morris. Auch mit Albert Gossini hat er an den legendären Alben gearbeitet. 2001 ist Morris verstorben, aber auch nach seinem Tod wird die Serie bis heute fortgesetzt. Auch mit neuen Bänden, die auf ganz eigene Weise den Mythos neu hinterfragen und als Hommage zu verstehen sind von ganz unterschiedlichen Comic-Künstlerinnen und Künstlern. So ein Band ist heute erschienen zum 80. Geburtstag, denn tatsächlich gibt's Lucky Luke schon seit 1946. Lucky Luke, die Grimm Brothers, so heißt der Band, von den Comic-Künstlern Flix und Reinhard Kleist. Mit ihm kann ich jetzt darüber sprechen. Schönen guten Abend, Herr Kleist.
Ja, schönen guten Abend.
Herr Kleist, Sie haben die Zeichnung angefertigt, Flix hat getextet. Kommen wir mal zum Inhalt. Der Titel verrät es schon. Es geht um die Grimm Brothers, die deutschen Märchensammler Jakob und Wilhelm Grimm. Aber wie kommen die denn jetzt in den Wilden Westen in dieser Geschichte?
Die Idee dazu, die hatte tatsächlich Flix und der hatte mich gefragt, ob ich Lust hätte, ein Album zu machen. Und er hat mir dann ein Skript vorgelegt, was mich von Anfang an total überzeugt hat. Also die Brüder Grimm machen eine Lesereise mit ihren Märchen nach Amerika und scheitern da natürlich erstmal komplett, weil sich niemand dafür interessiert, was sie da so vorzulesen haben von irgendwelchen Märchen aus dem fernen Europa. Und dann kommen sie auf die Idee, amerikanische Mythen und Märchen zu sammeln und sie fragen dann natürlich erstmal ältere Damen, die etwas zu erzählen haben und geraten dann an Ma Dalton. Und die erzählt ihnen dann natürlich die Geschichten von ihren Söhnen, von den Daltons, den berüchtigten Banditen. Und sie erzählt es natürlich so, dass die als Helden dastehen. Und dann geht die Geschichte los, dass sich das umkehrt und Lucky Luke natürlich versucht, dagegen zu opponieren, weil die Daltons plötzlich so als Helden dargestellt werden. Und siehe da, die Grimms haben einen wahnsinnigen Erfolg mit diesen amerikanischen Märchen. Mhm. Und dann geht die Geschichte los.
Das heißt, die Geschichte war schon da, als Sie in das Projekt hineingekommen sind. Wie ist das denn insgesamt dazu gekommen, dass man gesagt hat, wir können jetzt für dieses Jubiläum eine Sonderausgabe gestalten, die wirklich die deutsche Kulturgeschichte, also die Grimms, da in diesen Kosmos hineinversetzt? Kam das vom Verlag?
Es gibt ja tatsächlich diese Reihe, die heißt Hommage und da gibt es verschiedene Künstler aus Frankreich. Also wir sind jetzt so das dritte Autoren-Künstler-Gespann, die in Deutschland etwas dazu machen. Und Flix hatte sich beworben, hatte zwei Skripts eingereicht und das eine hatte den französischen Verlag sehr, sehr gefallen. Und dann wollte er aber lieber an seinem Roman schreiben und dann hat er einen Zeichner gesucht. Und das war jetzt vor eigentlich genommen fast genau 2 Jahren. Da saßen Flix und ich im Zug zurück von dem Comic-Festival in Erlangen und ich habe dann erzählt, dass ich jetzt gerade kein neues Projekt habe. Ich hatte gerade die Arbeit an dem zweiten Band über David Bowie beendet und dann hat er mir die Zusammenarbeit vorgeschlagen. Und wie gesagt, er hat mir das Skript vorgelegt. Ich war total begeistert von der Idee. Dann habe ich mich aber erstmal geziert. Mhm. Ich bin jetzt nicht gerade so bekannt dafür, für so einen Funny-Strich, so einen eher lustigen Strich, sondern meine Bücher sind ja eher ernsthafter Natur. Und dann war natürlich das große Thema, wenn man einen Western macht, dann muss man Pferde zeichnen.
Ah,
Und
ja,
Pferdezeichnen
schwierig.
ist wahnsinnig kompliziert. Und ich habe dann erstmal hin und her überlegt, kann ich das? Kann ich mich an dem großen Vorbild messen? Und vor allem, kann ich irgendwie Pferde so zeichnen, dass die irgendwie glaubhaft rüberkommen, ohne dass ich jetzt eine Vorlage benutze? Und ein paar Monate später war ich eingeladen bei einem Comic-Festival in Erevan. Und dort war einer der Stargäste, war der Chefzeichner oder ein ehemaliger Chefzeichner von Disney, nämlich Aaron Blaise, einer der bekanntesten Tierzeichner weltweit. Da habe ich mich in seinen Workshop reingeschummelt und habe dort mein erstes selbst konstruiertes Pferd gezeichnet, was irgendwie funktioniert hat. Und dann habe ich Flix angerufen und habe gesagt, okay, ich mach's.
Also extra in die Fortbildung sozusagen noch gegangen, um dieses Projekt machen zu können. Wie stark ist denn insgesamt für Sie die zeichnerische Freiheit gewesen? Wie viel Reinhard Kleist durfte denn überhaupt in den Zeichnungen stecken, auch in der Figur von Lucky Luke, die ja doch einen eigenen Charakter auch bei Ihnen bekommt?
Ich habe da lange, lange rumprobiert. Ich habe sehr viele Skizzen gemacht und habe so an der Hauptfigur so ein bisschen rumgedoktert und habe die versucht, in meinen Stil so zu überführen und habe dann immer mehr gemerkt, ja, je mehr ich von meinem eckigen Stil und realistischen Stil da reinpacke, desto blöder wird es eigentlich, desto unglaubhafter wird die Figur und habe mich dann wieder so ein bisschen zurückbewegt und habe dann festgestellt, ja, also ich versuche jetzt meinen Stil eigentlich an Morris anzupassen. Dann haben Flix und auch der Kolorist, wir haben ja die Farben von einem Koloristen machen lassen, wir haben uns so zusammengesetzt und haben uns überlegt, das Ganze soll irgendwie aussehen als so ein krudes Nebenprojekt, was irgendwo vergessen wurde und in einer Sofaritze wieder aufgetaucht ist und versucht von den Farben, von den Figuren und auch von dem Layout, auf dem Seitenaufbau, von der Aufteilung der Seiten in einzelne Panels, dass wir uns sehr stark an dem Vorbild von Morris orientieren. Und das hat mir dann auch sehr geholfen, meinen Stil anzupassen. Also ich habe sehr viel gelernt auch darüber, wie Timing funktioniert in einer humoristischen Erzählung. Also dass ich nicht mit der Kamera dauernd hin und her fahre, Figuren in den Vordergrund rücke, wie ich das sonst immer mache oder die Kamera nach oben stelle oder nach unten, sondern dass ich auf einer Ebene bleibe und manchmal auch Bilder komplett wiederhole. Und dann passiert in den Gesichtern ganz viel, es passiert in dem Dialog ganz viel. Und ich habe dann manchmal meinen Stil auch wirklich zurückgenommen und habe die Geschichte und auch den Humor in den Vordergrund gestellt.
Die Figur Lucky Luke hat ja auch starke Veränderungen durchgemacht. Es gab auch Kritik früher natürlich an Stereotypen, Darstellungen und Klischee-Überspitzungen, nicht zuletzt natürlich, wenn es um die Native Americans ging. Die ursprüngliche Idee war ja aber auch, dass damit vor allen Dingen die Klischees der Westernfilme parodiert werden sollten. Kann man diesen parodistischen Aspekt heute irgendwie mit neuer Sensibilität aufrechterhalten? Sie greifen das Thema ja auch ironisch in der Geschichte auf. Da müssen sich die deutschen Figuren plötzlich gegen so typische Klischees wehren.
Ja, total. Also ich habe die ganzen alten Morris-Alben dann auch nochmal gelesen und klar, der drischt auf allen herum. Ja, es gibt diese berühmten chinesischen Einwanderer und er hat Klischees bedient, aber er hat es immer auf eine sehr liebevolle Art und Weise gemacht. Und genauso haben wir den Spieß dann auch mal umgekehrt, dann wird sich über die Deutschen lustig gemacht und dann gibt es auch eine sehr schöne Szene, wo Lucky Luke so die Deutschen nachmacht und dann redet er auch in Frakturschrift und dann sagen ihm die Native Americans, und das ist absolut nicht witzig, wenn man sich über Stereotype lustig macht. Und ich glaube, dass man mit so einem Humor sowas auch wieder brechen kann.
Sie haben es schon angedeutet, Sie hatten schon eine Präsentation beim Comic-Salon in Erlangen. Was ist Ihre Erfahrung mit dem Publikum? Sind das vor allem ältere Menschen, die sich an Lucky Luke aus ihrer Kindheit erinnern? Also ich weiß noch, in meiner Kindheit in den 80ern war das wirklich ein ganz großes Phänomen, auch bei Kindern und Jugendlichen. Ist das heute auch noch so, lesendes Kinder und Jugendliche?
Ja, also es kam natürlich bei dem Comic-Festival kamen natürlich sehr viele ältere Fans, die dann gesagt haben, so, sie lesen das seit ihrer Jugend, hat sie immer begleitet. Und dann waren aber auch sehr viele Kinder und Jugendliche da, die sich auch Autogramme geholt haben. Wir machen dann immer so kleine Skizzen da in die Bücher rein. Das freut die dann immer. Und dann fragen sie halt so nach den Figuren, nach den Daltons, nach Lucky Luke natürlich und Ma Dalton oder den Bösewichtern. Und wir hatten auch extra eine Signierstunde nur für Kinder. Und da kamen halt sehr viele und haben sich Figuren gewünscht. Und man merkte so, die kennen die ganzen Figuren. Also die lesen die halt schon. Und wahrscheinlich kriegen sie von ihren Eltern dann die ganzen Stapel von wahrscheinlich zerlesenen Lucky Luke Comics. Aber Lucky Luke ist auch bei den Jungen immer noch ein großes Thema.
Was würden Sie denn sagen, warum? Was ist das Großartige an dieser ja dann doch offenbar unsterblichen Comicfigur? Warum ist sie so zeitlos?
Der ist ein typischer Held, der ja auch manchmal wirklich so sehr unglaubwürdig immer trifft, wenn er schießt, auch schneller schießt als sein Schatten. Natürlich, den Satz kennen auch alle. Und gleichzeitig ist aber auch immer so ein bisschen gebrochen dabei. Also er hat dann schon auch mal nachdenkliche Töne oder es misslingt ihm auch was. Oder er ist nicht so ein wahnsinnig glorioser Held wie Superman, sage ich jetzt mal. Und ich glaube, das fasziniert die Leute und natürlich dann die Freundschaften, die er hat. Natürlich die Freundschaft mit seinem Pferd.
Mit dem Pferd.
Das Jolly Jumper. Und das ist auch wirklich herrlich, was für schöne Dialoge sich zwischen denen mal entspannen.
Reinhard Kleist, ganz herzlichen Dank.
Ich danke.
Die Grimm Brothers, eine Hommage von Flix und Reinhard Kleist, ist heute im Egmont Verlag erschienen als gebundenes Buch und als Heftausgabe. Die Theater suchen immer wieder nach ungewöhnlichen Orten für ihre Aufführungen, die nicht nur eine besondere Atmosphäre, sondern auch eine eigene Geschichte mitbringen. Zum Beispiel die ehemalige JVA Rennelberg in Braunschweig. Dieses leerstehende Gefängnis wird nun zur Bühne, das Festival Theater formen. Eins der wichtigsten internationalen Theater- und Tanzfestivals in Deutschland findet jeden Sommer statt, abwechselnd in Hannover und Braunschweig. Jetzt zieht's also ins Gefängnisgebäude. Und mein Kollege Alexander Budde konnte heute schon mal einen Blick hineinwerfen und kann uns davon berichten. Schönen guten Abend, Herr Budde.
Ja, guten Abend.
Herr Budde, das Motto des Festivals lautet Until we are all free. Trotzdem geht's ins Gefängnis. Sie waren heute in diesem Gefängnis. Beschreiben Sie uns, was ist das für ein Ort und wie haben Sie den überhaupt betreten?
Ja, also durch ein Rolltor, André, vorbei an meterhohem Stacheldraht. Und das mitten im Wohngebiet zwischen ganz normalen Häusern liegt nämlich dieser wuchtige Rotklinkerbau von 1885. Und Inmitten ein Hof, auf dem die Gefangenen früher ihren Freigang hatten. Drinnen dann der Zellentrakt, also Galerien über mehrere Etagen. Von einem zentralen Punkt hat man jede Tür im Blick. Architektur der totalen Kontrolle. Die Zellentüren sind durchnummeriert, schweres Holz, dicke Eisenbeschläge, ein wuchtiger Riegel, eine kleine Sichtklappe, also wirklich bedrückend. Und der Ort hat eine schwere Geschichte in Betrieb von 1885 bis 1824 durch die ganze deutsche Geschichte hindurch. Also in der NS-Zeit Schauplatz von Justizunrecht. Menschen wurden in sogenannter Schutzhaft weggesperrt, ohne Urteil. 2024 wurde die Anstalt dann geschlossen, marode. Seitdem steht sie leer. Und durch das Gefängnis geführt hat uns die Festivalleiterin Anna Mülter.
Hier in Braunschweig gibt es die einzigartige Möglichkeit, ein leerstehendes Gefängnis zu bespielen zwischen der Schließung vor 2 Jahren und der zukünftigen Nutzung, die noch ungewiss ist. Öffnet sich hier für uns als Festival ein Möglichkeitsraum, in dem wir Künstlerinnen international eingeladen haben, zu Themen von Gerechtigkeit zu arbeiten. An einem Ort, der kein Gefängnis mehr ist, aber auch noch nichts anderes. Und deswegen heißt das Projekt No Prison.
No Prison heißt das Projekt und das ganze Festival scheint damit zu tun zu haben. Ordnen wir das mal ein, das Festival, für alle, die es vielleicht auch noch nicht so auf dem Schirm haben. Was ist denn Theaterform und welchen Stellenwert hat es in der Region, in Niedersachsen und natürlich auch darüber hinaus?
Theaterformen gibt es seit 1990. Es zählt zu den wichtigsten Festivals für internationales Theater und Tanz in Deutschland, also bewusst auch genreübergreifend. Getragen wird es von den Staatstheatern Hannover und Braunschweig und es wandert. Also jedes Jahr wechselt der Austragungsort zwischen den beiden Städten. Dieses Jahr ist Braunschweig dran. 11 Tage, 14 Produktionen aus 14 Ländern. Das Besondere im Profil, also es verbindet das Lokale mit dem Internationalen. Künstlerinnen aus aller Welt arbeiten zu einem Thema, das dann hier vor Ort verankert ist. Das Gefängnisprojekt No Prison wird übrigens eigens vom Bund gefördert, von der Kulturstiftung des Bundes, strahlt also bundesweit durchaus aus.
Ja, und wenn man jetzt in dieses Gefängnis geht als Publikum, in diesem internationalen Festival mit so vielen Gästen, mit so vielen Ländern, die daran teilnehmen, was wird da jetzt gespielt? Was kann man da erwarten?
Ja, also jedenfalls keine einzige klassische Bühne, wie man das so kennt. Das ist nämlich die Ansage. Die Arbeiten sind für diesen Ort gemacht oder werden an ihn angepasst. Herzstück ist ein Parcours mit dem Titel Until We Are All Free im ehemaligen Frauentrakt. In Vierergruppen geht das Publikum dort von Zelle zu Zelle, 7 Stationen, je 10 Minuten, verschiedene Installationen und Aktionsformen. Die Zellen sind winzig im Zellentrakt Haus 3 dann gibt es 2 Arbeiten. Der norwegische Choreograf Harald Behari lässt mit Sweet Spot weiche, halbnackte Körper auf diese harte Architektur prallen. Und Nicoletta Encinenzu bringt mit einem Agitprop-Konzert ihre Beats und Texte gegen diese Mauer in Stellung. Und draußen auf dem Sportplatz arbeitet das chilenische Kollektiv Lastesis zu antifaschistischen Strategien.
Für Anna Mülter ist es die letzte Ausgabe nach 6 Jahren. Hat sie in ihrer Zeit als Festivalleiterin häufig so ungewöhnliche Aufführungsorte gewählt, die dem Ganzen nochmal so eine andere Dimension mitgeben?
Ja, genau, das ist ihre Handschrift. 6 Jahre hat sie das Festival geleitet. Jetzt hört sie auf und immer wieder hat sie Orte bespielt, die vorher nicht öffentlich waren. Ihr spektakulärster Coup war gleich im ersten Jahr 2021 in Hannover, hat sie mir erzählt.
Mit Festival Theaterform ist es mir einerseits in den 6 Jahren wichtig gewesen, die Themen unserer Zeit auf die Bühne zu bringen, aus ganz unterschiedlichen, vielfältigen Perspektiven, aber auch mit dem Festival an öffentliche Orte zu gehen oder Orte öffentlich zum ersten Mal zu machen. Ja, in Hannover haben wir angefangen in meinem ersten Jahr 2021 und haben dort die sogenannte Rastplatzhofstraße gesperrt. 40.000 Autos fahren da täglich drüber. Die haben wir gesperrt, beziehungsweise ich würde sagen, geöffnet für alles, was nicht Autos sind.
Ja, und die Hochstraße hat damals übrigens mächtig für Ärger gesorgt in der Autostadt Hannover. Die halbe Stadt fand es großartig, die andere Hälfte aber unmöglich. Aber genau das ist Mülters Punkt. Kunst darf und soll reiben.
Damit geht aber trotzdem jetzt erstmal diese Ära zu Ende. Wie ordnen Sie denn diese letzte Ausgabe ein? Sie haben ja jetzt ein paar Eindrücke gewonnen. Ist das etwas, was ein würdiger Abschluss ist und was jetzt auch ein spannendes Theaterfestival verspricht?
Ja, ich finde, es ist ein konsequenter Abschied. Sie nimmt sich noch einmal den schwierigsten denkbaren Ort vor und macht daraus eine Einladung an die Stadt. Kommt rein, schaut euch das an. Also vieles ist auch kostenfrei. Denkt mit über Gerechtigkeit. Ab 2027 übernimmt dann ein neues Leitungsduo. Dann ist wieder Hannover an der Reihe. Mülter selbst geht ans Theaterfestival Basel. Und was bleibt, ist diese Idee, Theater muss nicht im Theater stattfinden zwingend. Es kann an einen Ort gehen, der für Wegsperren und Isolation stand zum Beispiel und ihn für ein paar Wochen mit dem Gegenteil füllen, nämlich mit Menschen, die zusammenkommen.
Alexander Budde über das Festival Theaterform, ganz herzlichen Dank.
Danke Ihnen.
Das Festival startet dann nächste Woche am 18. Juni in Braunschweig in der ehemaligen JVA Rennelberg und auf den Bühnen des Staatstheaters. Es gibt da einiges zu entdecken. Viele Veranstaltungen, darunter der Parcours durch den Frauentrakt, sind schon ausverkauft. Wer dabei sein will, sollte sich also beeilen. Es stehen große Feierlichkeiten an für Václav Havel. Der tschechische Präsident, Dissident und Schriftsteller wäre im Herbst 90 Jahre alt geworden. 2011 ist er gestorben. Um sein Vermächtnis ist jetzt ein heftiger Streit entbrannt. Im Zentrum steht die Havel-Gedenkbibliothek in Prag. Gegründet wurde sie vor 22 Jahren als Ort für Debatten und um Havels Werk zu dokumentieren nach dem Vorbild von US-Präsidentenbibliotheken. Allerdings steht die renommierte Institution jetzt vor dem Aus. Im Raum stehen Vorwürfe von Führungschaos, vor allem aber die Frage, wie ein so großes Erbe wie das von Havel lebendig gehalten werden kann. Marianne Allweis hat sich den Fall für uns genauer angeschaut.
Tady Havel, slyšíte mě, slyšíte mě.
Hier ist Havel, hören Sie mich? Mit diesen legendären Worten leitete Václav Havel die Proben zu seinem Theaterstück über den Abtritt eines Spitzenpolitikers ein. Sie sind der Slogan der Gedenkbibliothek des verstorbenen tschechischen Ex-Präsidenten und Dramatikers.
Dobrý večer, dámy a pánové, vítám vás v knihovně Václava Havla na březnovém dílu našeho hledání Havla.
Die Bibliothek im Zentrum von Prag begibt sich regelmäßig auf die Suche nach Havel, so der Titel einer philosophischen Debattenreihe. Reihe. Im März war dabei noch Bibliotheksdirektor Tomasz Sedlacek als Moderator zu hören. Es war allerdings der letzte Auftritt des 49-Jährigen nach etwas mehr als einem Jahr.
Tak, přátelé, já vás vítám na oficiálně, tedy formálně zahájeném prvním hledání.
Seit April ist der bekannte Ökonom und frühere Weggefährte von Havel freigestellt. Im Mai warfen alle Mitarbeiter hin. Der Grund für meine Kündigung ist vor allem die verwirrende und chaotische Führung von Tomasz Sedlacek, der beschlossen hat, Václav Havel als eine Art Verkaufsartikel zu vermarkten. So der Schriftsteller und frühere Dissident Jachim Topol, der Leiter des reichen Kultur- und Debattenprogramms der Havel-Bibliothek. Die sammelt und erforscht darüber hinaus Texte von und über Havel, vergibt Preise, veranstaltet Konferenzen und richtet sich mit einem Bildungsprogramm an Schulen. Doch nun steht die Einrichtung vor dem Aus. Kurz vor den vorbereiteten Feiern zum 90. Geburtstag des verstorbenen Dichterpräsidenten Anfang Oktober. Václav Havel ist der beste Exportartikel, den unser Land seit Generationen hervorgebracht hat, rechtfertigt sich Tomasz Sedlacek. Ich wollte aus der Bibliothek eine moderne, KI-basierte Institution machen, die sich mit den Fragen unserer Zeit beschäftigt und nicht nur die Erinnerung an Václav Havel aufrechterhält. Die Hauptsponsoren der Havel-Bibliothek zogen sich zurück, zwei tschechische Multimillionäre und Mäzene. Havels Witwe Dagmar Havlova hielt lange zum umstrittenen Direktor, dann gab auch sie ihren Abschied bekannt. Ich habe mich 22 Jahre lang um die Bibliothek gekümmert. Ich habe bis zum Schluss an ihre ursprüngliche Idee geglaubt. Nun habe ich jedoch weder die Kraft noch die Gesundheit, mehr zu tun. Auch die Aufsichtsgremien der Havel-Bibliothek sind nicht beschlussfähig. Die verbliebenen Mitglieder suchen nach einer Lösung, wohl ohne Tomasz Sedlacek. Der habe zwar gute Ideen, sei aber aufgetreten wie ein Elefant im Porzellanladen. Bis zur Sommerpause Anfang Juli sollen alle Veranstaltungen stattfinden. Die Finanzierung soll bis Ende des Jahres sichergestellt sein. Ein Neustart ist jedoch schwierig, denn die ehemalige tschechische First Lady Havlova besitzt die Namensrechte an ihrem verstorbenen Mann. Der Richtungsstreit nun offenbare die institutionellen Probleme der privaten Bibliotheksstiftung, meint der Publizist Andrzej Konrad.
Což by si někdo mohl vykládat, ale tak.
Man könnte es so interpretieren, dass Dagmar Havlova die dramatische Situation ausgenutzt hat, um die Bibliothek, die ihr nicht am Herzen lag, loszuwerden. Aber es ist wahrscheinlich verfrüht, sie tot zu sagen. Spannungen hinter den Kulissen gärten schon länger, auch zwischen der Witwe und Sponsoren. Führungswechsel waren an der Tagesordnung. Immer wieder wurde in Tschechien über die Bedeutung von Havel diskutiert. Der Dichter, Präsident ohne große politische Erfahrung, hat Fans wie Feinde. Diese Debatte sei aktuell wichtiger denn je angesichts einer populistischen, nationalistischen Regierung, die mit der wertebasierten Politik von Havel wenig anfangen könne, findet der Philosoph Petr Fischer. Durch den Konflikt ist deutlich geworden, dass wir die Frage noch nicht geklärt haben, wie wir mit dem Vermächtnis von Václav Havel umgehen wollen. Havel wollte sich mit seiner Präsidentenbibliothek kein Denkmal setzen, sondern eine lebendige Kneipe schaffen, wie er einmal sagte. Der kann man mit ihm zusammen nur noch eines wünschen: viel Erfolg.
Marianne Allweis über die Havel-Gedenkbibliothek in Prag, die vor einer ungewissen Zukunft steht.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Bei der Vertrauensstelle Themis können sich Menschen aus Film, Theatern, Orchestern und der Musik melden, wenn sie sexuelle Belästigung oder Gewalt erfahren haben. In den letzten Jahren nimmt der Anteil der körperlichen Übergriffe zu. Drehten sich 2024 noch 47% der Erstgespräche um körperliche Belästigung bis hin zu mutmaßlicher Vergewaltigung, waren es im vergangenen Jahr 68%. Den Rest machen verbale, nonverbale oder digitale Belästigung aus. Die Leiterinnen von Themis, Maren Lansing und Martina Zöllner, nennen in der Zeit als Grund für diese Zunahme die ihrer Ansicht nach enthemmter werdende Frauenfeindlichkeit online wie offline. Außerdem sei das Bewusstsein für sexualisierte Gewalt in der Kultur- und Medienbranche gewachsen. Im Umgang ist Themis zufolge noch Luft nach oben. Es fehlt vor allem an Strukturen. Der Fall um den Karnevalswagenbauer Jacques Tilly in Moskau ist abgeschlossen. Das verkündete die Pflichtverteidigerin des Satirikers, Natalia Dudkina, nach Abschluss eines Revisionsverfahrens. Sie hatte Verfahrensfehler angemeldet, das Berufungsgericht aber lehnte das ab und bestätigte die Strafe gegen Tilly, der zu 8,5 Jahren Haft verurteilt ist. Lilia Becker.
Tilly hat für den Düsseldorfer Rosenmontagsumzug Wagen gebaut und dabei immer wieder den russischen Präsidenten Putin und dessen Krieg gegen die Ukraine kritisiert, womit Tilly laut Gericht wissentlich falsche Informationen über die russische Armee verbreitete. Zudem zeigte der Künstler den Kremlchef beim Oralsex mit dem Patriarchen der russisch-orthodoxen Kirche. Dafür gab es eine Verurteilung wegen der Verletzung religiöser Gefühle. Die russische Justiz kann das Urteil nicht vollstrecken, da Deutschland Tilly nicht ausliefern wird.
Musikunterricht an Schulen wird von vielen Menschen hierzulande wertgeschätzt. Das geht aus einer Untersuchung im Auftrag des Deutschen Musikinformationszentrums hervor. Knapp 70% der insgesamt 1000 Befragten halten es für wichtig oder sehr wichtig, dass Kinder und Jugendliche in der Schule Musikunterricht haben. Mehr als die Hälfte profitiert bis heute von den erlernten Fähigkeiten wie Notenlesen, Rhythmusgefühl oder musikalischem Allgemeinwissen. Ebenso viele gaben an, dass ihnen das gemeinsame Singen und Musizieren Spaß gemacht hat. Bildungsforscher hatten zuletzt eine Studie veröffentlicht, nach der es derzeit einen gravierenden Mangel an Musiklehrkräften an Schulen gibt. Welche Internetvideos und Memes haben es verdient, für immer im Gedächtnis zu bleiben? Darüber macht sich das britische Filminstitut Gedanken. Die wichtige Kultureinrichtung hat in den vergangenen Wochen mehr als 400 Online-Videos aus 30 Jahren aufgenommen, und zwar in eine eigene Archivsammlung. Hier sollen die einst viral gegangenen Inhalte für künftige Generationen bewahrt werden. Die exemplarischen Beispiele reichen vom Elfsekünder bis hin zu einem wochenlangen Livestream. Besonders bekannt wurde auch außerhalb Großbritanniens das Video Charlie Bit My Finger, in dem ein Säugling seinen Bruder beißt. Es erreichte bisher 900 Millionen Views auf YouTube.
Sehr wahrscheinlich stehen wir vor einer extremen Umwälzung unserer Arbeitswelten. KI und Robotik sind auf dem Vormarsch, gut möglich, dass harte körperliche Arbeit in Zukunft verstärkt von Maschinen oder eben auch Robotern erledigt wird. Ob das Grund zur Freude oder eher beängstigend ist, da scheiden sich die Geister. Aber solche Umwälzungen gab es ja auch schon früher, vor allem in der industriellen Revolution des 19. Jahrhunderts. Das Maschinenzeitalter hat alles auf den Kopf gestellt und das betrifft die Menschen wie immer. Ganz unterschiedlich. Auch ein Thema für die Kunst. Das Basler Tinguely-Museum widmet sich dem Thema in einer neuen Ausstellung, und zwar aus feministischer Perspektive. Laboring Bodies untersucht die vielschichtigen Beziehungen zwischen weiblichem Körper und Technologie. Darüber kann ich jetzt sprechen mit der Kuratorin der Ausstellung, Sandra Reimann. Herzlich willkommen bei Fazit.
Hallo, guten Abend.
Frau Reimann, also da werden ja ganz viele Themen jetzt eigentlich zusammengebracht. Wir haben Technik, Körper, Maschinen. Ich zitiere auch mal den Ankündigungstext von Ihrer Internetseite. Der ist nämlich nicht ganz unkompliziert und ich glaube, wir müssen das erstmal so ein bisschen sortieren. Da heißt es, im Zentrum der Ausstellung stehen arbeitende, sorgende und gebärende Körper, die bis heute unsichtbar bleiben und in der Geschichte systematisch ignoriert wurden. Wie beziehen Sie denn das auf die Maschinen, auf die Technik?
Also vielleicht fangen wir mal einen Schritt weiter vorne an im Museum Tinguely. Das Museum ist ja dem Künstler Jean Tinguely gewidmet, der kinetische Skulpturen und Maschinenskulpturen kreiert hat. Und da liegt natürlich die Frage nach der Maschine, nach dem Maschinenbegriff, nach dem Verhältnis von Körper und Maschine sehr auf der Hand. Und was mir aber aufgefallen ist, ist, dass in der Theorie und auch in der Bildtradition, in der westlichen, auch in den Ausstellungen, die es dazu gab, ganz häufig diese Frage, auch aus einer kapitalismuskritischen Sicht, dass da häufig der Arbeiter eigentlich im Fokus stand. Und ich habe vor ein paar Jahren die Arbeit The Night Side von Alexandra Navratil gesehen. Und da verfolgt Alexandra Navratil eine Arbeiterin, genauer ihre Hand, in der ehemaligen Produktionsstätte von Aqua Orbo in Bitterfeld. Und die Arbeiterin hat dort viele Jahre Rohfilm hergestellt, und zwar im Dunkeln aufgrund der Lichtempfindlichkeit des Materials. Und sie ist mit ihr zurückgegangen und sie hat sich körperlich auch an ihre Arbeit dort erinnert. Ein wunderbarer poetischer Film. Und was er eben vor allen Dingen macht, er verschiebt diesen Fokus auch auf die Arbeiterin. Und das war für mich so ein bisschen der Punkt A. Das wäre doch mal wichtig, auch zu schauen, wie sieht es denn eigentlich auch mit den Frauen an den Maschinen aus und wie werden die auch selbst in dieser repetitiven Arbeit zu Maschinen. Und wenn man jetzt die Frauen an den Maschinen in den Blick nimmt, dann ist man aber sehr schnell nicht nur in der Fabrik und bei der bezahlten Lohnarbeit, sondern dann kommt man schnell zu Themen wie der sogenannten Doppelschicht, der unbezahlten Hausarbeit, der Reproduktionsarbeit. Silvia Federici hat das mal so formuliert, die Philosophin, dass eigentlich Frauen aufgrund ihrer Fähigkeit, Leben in die Welt zu setzen, anders als Männer, einem doppelten oder mehrfachen Mechanisierungsprozess unterworfen wurden, nämlich einerseits in der Fabrik, dann aber auch im Haushalt und eben auch als Gebärmaschine.
Aber wenn man erstmal bei der Technik bleibt, Sie haben es ja eben schon gesagt, es gibt da diese monotone Arbeit, zum Beispiel die Standardisierung der Abläufe an den Fließbändern in den Fabriken, aber wahrscheinlich auch die Auswirkung von Technik auf diesen Care-Bereich, auf den Bereich des Haushalts. Wie weit kommen da Maschinen und Technik als Thema wirklich ins Zentrum und nicht nur die doppelte Arbeit in dem Sinne, sondern wirklich der Umgang oder auch die Einflüsse von Maschinisierung?
Ja, wir haben Kunstwerke vom Beginn des 20. Jahrhunderts, von 1915 bis heute, bis aus diesem Jahr. Wir haben einerseits Werke, die sich mit der Arbeit von Frauen an Maschinen befassen. Zum Beispiel haben wir die wunderbare Akkordarbeiterin von Azade Köker, eine türkisch-berlinerische Künstlerin von 1987, die auch zum Beispiel die Gastarbeiterin damit ein Denkmal gesetzt hat, die eben vor allen Dingen auch in der Akkordarbeit am Fließband gearbeitet haben. Und diese Skulptur ist aus verschiedenen Teilen zusammengesetzt und der Körper ist teilweise auch aus Maschinenteilen geformt. Und so bildet diese Skulptur so eine Art Maschinen-Körper-Konglomerat und verdeutlicht sehr schön, wie der Körper in dieser repetitiven Arbeit selbst auch mit zur Maschine wird.
Sie haben jetzt schon einige Beispiele genannt und es steckt ja auch schon im Titel Laboring Bodies. Labor bedeutet im Englischen ja zwei Dinge. Also erstmal ist es die harte körperliche Arbeit, die Werkstätigkeit, aber eben auch die Wehen. Der Geburtsvorgang wird damit bezeichnet, also Being in Labor. Welche Rolle spielt das denn, die Geburt und die Mutterschaft in der Ausstellung? Sie haben es ja schon mal angedeutet.
Ja, es gibt zum einen Künstlerinnen, die genau diese geschlechtliche Arbeitsteilung in ihren Werken aufbrechen, wie zum Beispiel Mary Kelly, die ihren schwangeren Bauch neben Filmmaterial von Fabrikarbeit stellt. Grundsätzlich werden auch diese beiden Bereiche zusammengebracht durch die Kombination der Werke in der Ausstellung. Und wenn es ganz konkret um heutige Formen von Fürsorgearbeit, Versorgung von Kleinkindern geht, haben wir auch zwei Arbeiten, die auf diesen Einzug der Technik, diese Gadgets, die es dann auch für diesen Bereich gibt, mit verwenden zum Beispiel die Installation von Katja Nowitzkova, Pattern of Activation. Das ist eine multimediale Installation, die unter anderem drei Skulpturen umfasst, die auf diesen elektronischen Babywippen basiert, die sie aber in so alienartige Wesen verwandelt hat und die so eine Art zukünftige, utopische oder dystopische Form der Reproduktion visioniert. Es gibt aber auch im Eingangsbereich der Ausstellung eine Arbeit von Annie Liu, einer amerikanischen Künstlerin. Sie hat sich mit der Brustpumpe, die zum Abpumpen von Muttermilch zum Einsatz kommt, befasst. Und seit dem Mitte des 20. Jahrhunderts ist diese Pumpe eben so allgemein gut zugänglich. Und sie hat sich gefragt, was verändert denn das eigentlich? Einerseits bietet diese Technologie eine gewisse Form von Freiheit auch. Und andererseits schürt sie natürlich auch neue Erwartungshaltungen, dass man eben Karriere machen kann, 100% arbeiten und gleichzeitig einen Säugling versorgen soll. Und diese Erwartungshaltungen, die auch mit solchen Veränderungen einhergehen, spielen da auch eine Rolle.
Und das geht ja weiter. Wenn Sie gerade schon über Zukunftsbilder, Dystopien gesprochen haben, gibt es denn eine Ausweitung auf diese aktuellen Entwicklungen, die ich am Anfang schon genannt habe, etwa in der KI und der Robotik? Und glauben Sie, dass für Frauen auch diese Umwälzung ähnlich problematisch Entwicklungen beinhaltet, wie es beim Maschinenzeitalter der Fall war?
Was sehr interessant ist, ist in diesem Bogen, den die Ausstellung macht, von Beginn des 20. Jahrhunderts bis heute, dass es auch Arbeitsformen gibt, die wir am Anfang des 20. Jahrhunderts hatten, zum Beispiel die Heimarbeit in der Textilindustrie, wo vor allen Dingen eben Frauen zusätzlich zur Betreuung der Kinder in Heimarbeit ja Kleider zum Beispiel genäht haben, unter sehr prekären Verhältnissen, mussten ihre eigenen Arbeitsmittel stellen, sehr lange Arbeitszeiten. Und so eine ähnliche Form von Arbeit finden wir auch im Bereich der künstlichen Intelligenz heute. Die Weltbank hat für 2023 geschätzt, dass insgesamt zwischen 145 und 450 Millionen Menschen weltweit als Datenarbeiterin oder sogenannte Klickarbeiterin Bilder für die KI zum Beispiel trainieren. Und was eben sehr wichtig ist bei all diesen Technologien, den digitalen Technologien, so, die so vermeintlich immateriell daherkommen, dass dort eben auch immer Arbeit dahinter steckt und dass die eben auch oft sehr prekär ist und im Fall der Datenarbeit eben auch sehr oft von Frauen und Müttern in der Heimarbeit neben der Betreuung der Kinder gemacht wird.
Gibt es eine Arbeit in der Ausstellung, die Sie selber überrascht hat, wo Sie sagen, jetzt schaue ich vielleicht auch auf mein eigenes Verhältnis zur Arbeit und zur Technik mit einem neuen Blick?
Also was mich wirklich erstaunt hat, ist, dass es schon 1931 Künstlerinnen gab, die sich in Gemälden wie Alice Flex-Nerlinger zum Paragraphen 218 geäußert haben und da Stellung in der Abtreibungsdebatte, die es damals schon Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre gab. Das hat mich wirklich überrascht, dass die Künstlerinnen am Anfang des 20. Jahrhunderts bereits sowohl die Arbeit von Frauen an Maschinen als auch Fragen von Reproduktionsgerechtigkeit thematisiert haben. Das finde ich wirklich total beachtenswert.
Die Kuratorin Sandra Reimann, ganz herzlichen Dank für diese Eindrücke.
Dankeschön.
Die Vernissage der Ausstellung Laboring Bodies findet heute Abend im Museum Tangeli in Basel statt. Ab morgen ist sie dann besuchbar bis zum 8. November. Am Donnerstag startet die Fußball-WM in den USA. Gestern haben wir in Fazit schon über Bolzplätze als Kulturerbe gesprochen. Das Thema ist ja in den Medien allgegenwärtig, auch wenn wegen der politischen Lage in den Vereinigten Staaten bei manchen die Freude an der Weltmeisterschaft vielleicht etwas getrübt ist. Aber da gibt's eine Ausweichmöglichkeit bei unseren Serien der Woche. Da findet man nämlich ab heute in der ZDF-Mediathek eine Fußballserie und die ist komplett fiktiv. Dear England heißt sie und Joseph Fiennes spielt die Hauptrolle. Simone Schlosser stellt sie uns vor und hat auch noch eine sportfreie Alternative parat.
Wie hat Franz Beckenbauer es einst formuliert? Fußball sei die schönste Nebensache der Welt. Sein Wort in Gottes Ohr, möchte man sagen, denn für die meisten Fans ist Fußball mehr als das. Auch für die Macher dieser Serie. Dear England erzählt die Geschichte der englischen Nationalmannschaft, wobei sie die realen Ereignisse verdichtet und sich eine gewisse künstlerische Freiheit nimmt. Im Mittelpunkt steht Gareth Southgate, die tragische Figur des englischen Fußballs. Als Spieler verschoss er einst den entscheidenden Elfmeter. Als Trainer verlieh er dem Nationalteam neuen Glanz, blieb aber in 8 Jahren und 4 Turnieren ohne Titel.
Deshalb möchte ich heute mit euch teilen, wie es für mich war. 96, Elfmeterschießen. Ich wusste nur, meinetwegen ist letztlich für all die Millionen Menschen ein Traum geplatzt. Aber ich bin hier. Ich wollte nicht, dass mich die Angst abhält von dem Job, den ich liebe.
Die Geschichte beginnt im Sommer 2016. Der englische Fußball liegt am Boden und Gareth Southgate übernimmt als Trainer. Er ist eine Übergangslösung. Niemand rechnet ernsthaft mit ihm. Doch er hat eine Vision und die setzt er um. 2 Jahre später landet England bei der WM überraschend im Halbfinale und gewinnt auf dem Weg dahin zum allerersten Mal überhaupt ein Elfmeterschießen. Das Land glaubt wieder an den Fußball. Es überwindet alte Traumata, feiert ein junges, diverses Team und dessen schrulligen, aber visionären Trainer. Zumindest vorübergehend. Die Serie beruht auf einem Theaterstück und man spürt die Lust am Experiment. Immer wieder mischt sie Spielszenen mit Archivmaterial. Tritt etwa ein Spieler zum Elfmeter an, dann sieht man zunächst die Schauspieler und nach dem Schuss die Fernsehbilder. Wobei die echten Spieler nur von hinten zu sehen sind, sodass die Illusion entsteht, die Serie habe die Szenen tatsächlich im Stadion gedreht. Ein raffinierter Kunstgriff, der allerdings derart häufig wiederholt wird, dass er mit der Zeit an Spannung verliert. Ähnlich wie die Serie selbst.
Ein schwieriger Moment. Die Presse schäumt vor Wut.
Gareth, fühlen Sie sich all dem gewachsen?
Das Problem dieser Serie, sie lässt keine Gelegenheit aus, um zu betonen, dass es hier um mehr geht als Fußball. Nämlich um England, seine Krisen und sein Selbstverständnis. Während die Regierungen kommen und gehen, wird Gareth Southgate zur nationalen Konstante. Joseph Fiennes spielt ihn mit Hingabe, aber zu nah an der Karikatur. Dabei erfährt man erstaunlich wenig darüber, was ihn als Trainer eigentlich auszeichnete. Inzwischen hat in England der Deutsche Thomas Tuchel übernommen. Man darf schon mal überlegen, wer ihn wohl spielen könnte, denn der englische Fußball ist mit dieser Serie noch längst nicht zu Ende erzählt.
Wenn ich sterbe, erspar mir diesen ganzen Bullshit. Ich will nur Superlative. Er war so risikofreudig, immer der coolste Kerl im Raum.
Du wirst nicht sterben. Und für mich bist du der Beste der Welt.
Es scheint einen neuen Trend zu geben. Serien über Menschen in der Midlife-Crisis, die miteinander befreundet sind. Sei es die Comedy-Serie Platonic oder das Drama DTF St. Louis. Die neue Serie fällt in die erste Kategorie und heißt wie ihre beiden Figuren Alice und Steve. Die zwei sind Mitte 50, erfolgreich in ihren Berufen und seit Jahren beste Freunde. Sie gehen zusammen feiern, wissen alles voneinander und mitunter ist ihr Ehemann eifersüchtig, weil sie mit Steve anscheinend mehr Spaß hat als mit ihm. Doch damit ist es vorbei, als Steve eine Affäre mit Izzy beginnt. Wobei genau genommen ist es Izzy, die die Affäre mit Steve beginnt. In jedem Fall ist es einvernehmlich und im Grunde nicht weiter der Rede wert, doch Izzy ist halb so alt wie Steve und sie ist die Tochter von Alice.
Ich habe mit Steve geschlafen. Ich weiß, das verletzt dich, Mom, das kann ich sehen. Aber ich will ihn näher kennenlernen.
Sehr witzig.
Rom-Com nennt der Streamingdienst Disney seine Serie. Also eine romantische Komödie, nur eben zwischen den Falschen. Denn Alice erklärt Steve den Krieg. Sie boykottiert seinen Job, die Beziehung und am Ende sich selbst. Das sorgt für reichlich Fremdscham, Slapstick, aber auch eine eigenwillige Art von Feminismus. Denn es ist eben nicht so, dass Steve ein alter Lüstling wäre, sondern er wirkt aufrichtig verliebt in Izzy. Und auch die scheint zu finden, dass er ihr etwas geben kann, das ihr Ex-Freund nicht hat. Derweil muss Alice erkennen, dass das Problem nicht nur die anderen sind, sondern auch sie selbst. Es ist eine ambivalente, fragwürdige Serie, die sich leider zu wenig Zeit nimmt für ihre Figuren, aber durchaus das Potenzial hat zur Rom-Com.
Simone Schlosser mit einem Blick auf zwei neue Serien. Alice und Steve ist zu sehen auf Disney Plus und die britische Serie Dear England steht abrufbereit in der ZDF-Mediathek. Und wir schauen jetzt nochmal in die Feuilletons von morgen. Gregor Sander hat sie für uns aufgeschlagen und den Ort gefunden, an dem es sich in Deutschland am besten leben lässt.
Die Feuilletons vom Mittwoch machen sich Gedanken über unseren Gemütszustand und beginnen damit in Thüringen. Deprimiert, gerupft, zufrieden, titelt die Taz und versucht damit zu erklären, warum ausgerechnet Erfurt die Großstadt mit den glücklichsten Bewohnern Deutschlands ist. Albrecht Kaiser, der nach eigenen Angaben seit Jahren in der Nähe der deutschen Glückshauptstadt lebt, betont, dass der wissenschaftlich ermittelte Glücksatlas das subjektive Empfinden der Erfurter misst, denn eigentlich sieht es so aus. Als Vergleichsgröße zieht der Atlas die sogenannte objektive Lebensqualität heran, ermittelt anhand von Daten zu Arbeitsmarkt, Familiengründung, Mietspiegel und Wohnsituation. Im Kontrast zur subjektiven Goldmedaille beim Empfinden der BürgerInnen landet Erfurt hier auf Platz 27 im hinteren Drittel. Der Taz-Autor versucht das damit zu erklären, dass einer der berühmtesten Erfurter Bernd das Brot ist, ein dauerdeprimiertes Kastenbrot aus dem Kinderfernsehen. Trotzdem ein Sympathieträger, der schon dazu genötigt wurde, in einer amerikanischen Late-Night-Sendung aufzutreten. Außerdem hätten die Erfurter 2018 mit Rupfi offenbar den hässlichsten Weihnachtsbaum Deutschlands auf dem Marktplatz gehabt und ihn trotzdem geliebt, was Albrecht Kaiser zu folgendem Fazit führt. Vielleicht sind ErfurterInnen einfach mit dem Unperfekten, dem Fehlerhaften zufrieden oder sogar gerade deswegen. In der Tageszeitung Die Welt sehnt sich Marie-Louise Goldmann sogar regelrecht nach etwas Unperfektem und stellt folgende Frage an ihren Anfang. Warum sind Schauspieler nicht mehr hässlich? Aufgeworfen hat die Frage der YouTuber Archer Green, dem 143.000 Leute folgen. Nun sind 143.000 Follower auf YouTube wirklich fast schon erbärmlich wenig, aber die Weltautorin nutzt diese Steilvorlage trotzdem gern, um einfach mal ihre Sicht auf den Schönheitswahn im vor allem amerikanischen Film loszuwerden. Einerseits mangelt es Film nicht nur an Identifikationspotenzial, sondern auch an Nachvollziehbarkeit, Realismus und der viel beschworenen Authentizität. Wenn Heldinnen und Helden flecken- und schweißfrei strahlen, nachdem sie gerade unter Schmerzen ein Kind geboren, einen Hausbrand überlebt oder einen Hai besiegt haben. Margot Robbie in Barbie oder Wuthering Heights wird hier als besonders zu schön gebrandmarkt und dann lässt sich Goldmann zur folgenden gewagten Aussage hinreißen. Umgekehrt hört man immer öfter, dass sich viele Zuschauer keine amerikanischen Serien mehr anschauen können, weil dort kaum mehr ein botoxfreies Gesicht zu finden ist und stattdessen mit dem europäischen Markt vorlieb nehmen. wo genau sie das gehört hat und warum europäische Gesichter angeblich botoxfrei seien, bleibt leider das Geheimnis der Weltautorin. Die Frankfurter Allgemeine Zeitung hat einen besonders verwegenen Weg gefunden, unseren Gemütszustand zu erklären, nämlich, was die Lieblingsfarbe der SUV-Fahrer über die Stimmung im Land verrät. Diese Feuilleton-Diagnose wird von Markus Knauf erstellt, der allgemeine Psychologie und Kognitionsforschung an der Universität Gießen lehrt und uns über die etwa 10 Millionen im Land zugelassenen SUVs erklärt. Diese Fahrzeuge sind nicht nur groß, sie sind immer häufiger grau. Die Farbpalette reicht vom frischen Mausgrau über Beton, Schiefer, Nebel und Graphitgrau bis zu Anthrazit, Urban Steel, Magnetic Gray und Quantum Shadow. Das klingt natürlich wirklich grauenhaft. Und was sagt das über uns aus? Antwort Professor Knauf. Das Bedürfnis nach Sicherheit prägt nicht mehr nur den Verteidigungshaushalt, es materialisiert sich in Graphitgrau auch vor den Haustüren, als Symptom für ein Land, das sich schützen möchte, ohne dabei ängstlich wirken zu wollen. Aber, und das rechnen wir der FAZ hoch an, es gibt neben der Diagnose auch einen Therapievorschlag. Es bleibt zu hoffen, dass irgendwann wieder mehr Farbe auf deutschen Straßen auftaucht, am besten an kleineren Autos. Für eine Abrüstung des Alltags wäre das ein Anfang.
Gregor Sander mit dem Blick in die Zeitungen von morgen. Das war's für heute bei Fazit mit André Mumot. Schön, dass Sie mit dabei waren.